Sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche über das Thema Psychologie ist der Weg zu den Grundproblemen, Nietzsche als Aufklärer. Zahlreiche Zeugnisse der Rezeptionsgeschichte dokumentieren, wie hoch die Bedeutung Nietzsches weit über das Terrain der Philosophie im engeren Sinne hinaus von wichtigen Repräsentanten der literarischen Moderne veranschlagt wurde. So bezeichnet Gottfried Benn den Philosophen in seiner Rede Nietzsche nach 50 Jahren sogar superlativisch als das größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte. Diese generelle These spezifiziert er mit der Feststellung, Nietzsche habe das Konzept der Triebpsychologie sowie die ganze Psychoanalyse und den ganzen Existenzialismus bereits antizipiert, sodass sich die Aktivitäten der folgenden Generationen auf bloße Exegese hätten beschränken müssen. Während Benn außer dem weiten Spektrum von Nietzsches Wirkungsgeschichte die psychologischen und artistischen Dimensionen seines Werks betont, konzipiert Robert Musil seinen Epochenroman »Der Mann ohne Eigenschaften« als anthropologisches Experimentierfeld. Dabei folgt er Auffassung Nietzsches, der in der Fröhlichen Wissenschaft den Gedanken formuliert, dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein müsse. Musil gestaltet seinen unkonventionellen, vom Möglichkeitssinn motivierten Mann ohne Eigenschaften, der hypothetisch zu leben versucht, als scharfsinnigen Diagnostiker. In seinem Roman greift er nicht nur auf Nietzsches Konzept des freien Geistes zurück, sondern auch auf Strategien seiner subversiven Entlarvungspsychologie, die er als Methode der Kulturkritik einsetzt. Schon diese Beispiele aus Nietzsches außerordentlich facettenreicher Wirkungsgeschichte zeigen seine avantgardistische Position im Kontext philosophischer und kulturpsychologischer Denkhorizonte. Nietzsche selbst antizipiert derartige Einschätzungen, wenn er in Ecce Homo prononciert feststellt, Zitat, dass aus meinen Schriften ein Psychologe redet, der nicht seinesgleichen hat, das ist vielleicht die erste Einsicht, zu der ein guter Leser gelangt. Jedenfalls der idealtypische Leser, der gemäß Nietzsches Wunschvorstellung mit philologischer Akribie zu lesen versteht. In einer späteren Passage von Ecce Homo spitzt Nietzsche diese Selbstcharakterisierung mit der rhetorischen Frage zu, wer war überhaupt vor mir unter den Philosophen Psycholog und nicht vielmehr dessen Gegensatz, höherer Schwindler, Idealist, um anschließend unmissverständlich seinen Prioritätsanspruch zu markieren. Es gab vor mir noch gar keine Psychologie. Hier der Erste zu sein, kann ein Fluch sein, es ist jedenfalls ein Schicksal. Und zwar durch die mit dem Habitus des Verdachts einhergehende Gefahr der Misanthropie. Im Folgenden werde ich zunächst Nietzsches psychologisches Profil herausarbeiten und es mit seiner radikalen Kritik an der philosophischen Tradition in Verbindung bringen. Abschließend will ich knapp skizzieren, welche Aspekte der späteren Psychoanalyse Nietzsche bereits antizipiert hat. Dass Nietzsche die psychologische Beobachtung als den gelehrteren Ausdruck für das Nachdenken über Menschliches, Allzumenschliches bezeichnet, lässt einen engen Zusammenhang zwischen Philosophie und Psychologie vermuten. Im letztlich anthropologischen Aufklärungsanspruch von Nietzsches Reflexionen, so meine These, konvergiert die Zielsetzung philosophischer Vorurteilskritik mit der subversiven Grundtendenz einer Entlarvungspsychologie. Indem Nietzsche seine avantgardistische Position als erster Psychologe unter den Philosophen durch den Kontrast zur idealistischen Philosophie höherer Schwindler definiert, erklärt er den philosophischen Idealismus implizit zu einer Contradictio in adjecto. Denn der Erkenntnisanspruch, der sich schon mit dem Begriff der Philosophie als Liebe zur Weisheit verbindet, depraviert in den idealistischen Spekulationen höherer Schwindler bis zur Unkenntlichkeit. dass Nietzsche bei seiner Polemik insbesondere die Tradition der philosophischen Metaphysik im Visier hat, erhält aus seiner Schrift Menschliches allzu Menschliches. Hier führt er die Aktivitäten der Metaphysiker schon mithilfe der Paraphrase ad absurdum, Schleierphilosophen und Weltverdunkler, also alle Metaphysiker. Von diesem Verdikt ist auch der Wahrheitsanspruch der Philosophie betroffen, bedeutet doch der altgriechische Begriff Aletheia, bekanntlich Unverborgenheit, im Sinne einer Entschleierung des Wesens der Dinge. Genau gegenläufige Strategien sind laut Nietzsche für den fragwürdigen Obskurantismus idealistischer Schleierphilosophen und Weltverdunkler charakteristisch. Der Aphorismus Lichtfeindschaft aus Menschliches allzu Menschliches wird zum Ausdruck einer subversiven Entlarvungspsychologie. Hinter der positiven Reaktion auf philosophische Skepsis vermutet Nietzsche fragwürdige Motive. Lichtfeindschaft. Macht man jemandem klar, dass er, streng verstanden, nie von Wahrheit, sondern immer nur von Wahrscheinlichkeit und deren Graden reden könne, so entdeckt man gewöhnlich an der unverhohlenen Freude des also Belehrten, wie viel lieber den Menschen die Unsicherheit des geistigen Horizontes ist und wie sie die Wahrheit im Grunde ihrer Seele wegen ihrer Bestimmtheit hassen. Liegt es daran, dass sie alle insgeheim selber Furcht davor haben, dass man einmal das Licht der Wahrheit zu hell auf sie fallen lasse? Sie wollen etwas bedeuten, folglich darf man nicht genau wissen, was sie sind? Oder ist es nur die Scheu vor dem allzu hellen Licht, an welches ihre dämmernden, leicht zu blendenden Fledermausseelen nicht gewöhnt sind, sodass sie es hassen müssen? Die kritische Doppelperspektive, mit der Nietzsche hier moralische Defizite und physiologische Einschränkungen gleichermaßen in Betracht zieht, lässt das Ergebnis der Ursachenforschung letztlich zwar hypothetisch bleiben. Aber indem Nietzsche eine Lichtscheu der Menschen konstatiert, die der des philosophischen Obskurantismus ähnelt, betont er die menschliche, allzu menschliche Unzulänglichkeit. Gleichviel, welches der erwogenen Motive das Ausschlaggebende gewesen sein mag. Zugleich eröffnet Nietzsche mit der charakteristischen Hell-Dunkel-Metaphorik den gedanklichen Horizont einer philosophischen Aufklärung, deren Ethos über die Epochengrenzen des historischen Siècle des Lumières weit hinausreicht. Nach der Abkehr vom Antirationalismus seiner Artistenmetaphysik in der Geburt der Tragödie richtet sich Nietzsche in Menschliches allzu Menschliches, in der Morgenröte und in der fröhlichen Wissenschaft zusehends an aufklärerischen Zielsetzungen aus. Zugleich reflektiert er aber auch bereits Aspekte einer Dialektik der Aufklärung, indem er den Wissenszuwachs in der Moderne mit dem Verlust eines genuinen Naturbezugs verbunden glaubt und indem er über dem Haupte des fortschrittsgläubigen Menschen das Damoklesschwert des Barbarentums schweben sieht. Vor dem Horizont der modernen Säkularisierung und eines Fortschrittsoptimismus, der auf dem Erkenntnispotenzial wissenschaftlicher Rationalität und Empirie basiert, ist auch die Vorurteilskritik zu verstehen, die Nietzsche zur Aufgabe des freien Geistes erklärt. Aufgrund seines radikalen Willens zur Desillusionierung, mit dem sich der freie Geist von der Autorität der traditionellen Religion und Moral emanzipiert, Irrtümer widerlegt und dabei auch die bloße Scheinsicherheit der etablierten Metaphysik in Frage stellt, macht er nicht einmal vor sich selbst Halt. Anders als die obskurantistischen Schleierphilosophen und Weltverdunkler, die dem schönen Schein ihrer Selbstinszenierung verhaftet bleiben. Gerade durch die rückhaltlose Konsequenz seiner Reflexion erscheint der Freigeist schon in Menschliches allzu Menschliches als zukunftsweisende Ausnahmeexistenz. Der wahrhaft Freie im Geiste wird auch über den Geist selber frei denken und bei seiner Abgrenzung von obsoleten Denkkonventionen, wenn nicht die Wahrheit, so doch mindestens den Geist der Wahrheitsforschung auf seiner Seite haben. Er fordert Gründe, die anderen glauben. So Nietzsche in Menschliches Allzumenschliches. Kritisch gegenüber allen dogmatischen Bestrebungen und traditionellen Vorurteilen und überzeugt von der Perspektivenoptik des Lebens sind die freien Geister nach Nietzsches Darstellung in Jenseits von Gut und Böse neugierig bis zum Laster, Forscher bis zur Grausamkeit und bereit zu jedem Wagnis. Als Vorläufer der neuen Philosophen, die sich ähnlich wie der neue Psycholog auch von der Fixierung auf konventionelle Vorstellungen von Seele, Ich und Wille lösen. Das Ich erklärt Nietzsche zur Fiktion, zum Wortspiel. Den Aberglauben der Seelenatomistik ersetzt er durch das Konzept der Seele als Subjektsvielheit und als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte. Und Wollen bezeichnet er als etwas Kompliziertes, das nur als Wort eine Einheit ist. Der permanente Erkenntnisprozess der freien Geister wird zu einer psychologischen Entdeckungsreise mit aufklärerischem Anspruch, die auf Autonomie durch Befreiung von Konventionen und Vorurteilen zielt. Damit ist die Bereitschaft zu fortwährender Selbsttranszendierung verbunden. Dem Projekt einer Philosophie der Zukunft widmet sich Nietzsche nicht erst in seiner Schrift Jenseits von Gut und Böse, der er den bezeichnenden Untertitel Vorspiel einer Philosophie der Zukunft gab, nachdem er zuvor den Untertitel Selbstgespräche eines Psychologen erwogen hatte. Schon sein Werk Menschliches, Allzumenschliches, ein Buch für freie Geister, weist über den philosophischen Status quo der Gegenwart hinaus. Hier räumt Nietzsche gleich zu Beginn ein, er habe die freien Geister erfunden, als Surrogat für fehlende Freunde. Unmissverständlich konstatiert er, dergleichen freie Geister gibt es nicht, gab es nicht. Und doch begreift Nietzsche seine eigene Invention als Antizipation einer möglichen Zukunft. Er will die aus seiner Fantasie entsprungene Fiktion in Realität überführen. Die Voraussetzungen für die Entstehung der freien Geister versucht er zu eruieren, um ihr Kommen zu beschleunigen. Im Zentrum von Nietzsches Hypothesen steht die Prämisse, dass es zur Autonomie einer großen Loslösung von Denkkonventionen und etablierten Normen bedarf. Nur so vermag der freie Geist gemäß dem Anspruch philosophischer Aufklärung, den Willen zur Selbstbestimmung, Selbstwertsetzung zu entfalten und seiner gefährlichen Neugierde nach einer unentdeckten Welt zu folgen. Das Meisterschaftsvorrecht des freien Geistes liegt laut Nietzsche darin, auf den Versuch hin leben und sich dem Abenteuer anbieten zu dürfen. Den eigentlichen Fokus der Experimentalexistenz bildet eine psychologisch akzentuierte philosophische Anthropologie. Schon in seiner nachgelassenen Frühschrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne von 1873 hatte Nietzsche das Desiderat mit einer rhetorischen Frage zum Ausdruck gebracht. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Und in einer Nachlassnotiz von 1875 formulierte er die programmatische Absicht, die Kenntnis des Menschen vorwärts zu bringen und verband sie zugleich mit einer pädagogischen Intention. Es wird irgendwann einmal gar keinen Gedanken geben als Erziehung. Im Sinne dieses Zukunftsprojekts bestimmt Nietzsche die freien Geister in Menschliches Allzumenschliches, metaphorisch als Abenteurer und Weltumsegler jener inneren Welt, die Mensch heißt. Dem spekulativen Dogmatismus der traditionellen Philosophen steht die Entdeckerlust und Experimentierfreude der freien Geister diametral gegenüber. Zwar konzentrierten sich schon wichtige Repräsentanten der philosophischen Tradition auf Fragestellungen von anthropologischer Relevanz. So lässt Kant seine Reihe philosophischer Orientierungsfragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, bekanntlich in der abschließenden Frage kulminieren, was ist der Mensch? Aber so entschieden Nietzsche sein Projekt einer Philosophie der Zukunft propagiert, so radikal übt er an Fehlhaltung traditioneller Philosophen Kritik. In Menschliches, allzu Menschliches bezeichnet er den Mangel an historischem Sinn als fundamentales Defizit, ja als den Erbfehler aller Philosophen. Dieses Manko hat auch für den Bereich der Anthropologie problematische Konsequenzen, weil sich laut Nietzsche alle Philosophen vorschnell auf eine Analyse des gegenwärtigen Menschen festlegen, dessen Charakteristika sie als eine Aeterna Veritas hypostasieren, als könnte der Mensch ein Stabilisierungsfaktor in allem Strudel und ein sicheres Maß der Dinge abgeben. Dabei verkennen die Philosophen nicht nur die Bedeutung der phylogenetischen Entwicklungsgeschichte des Menschen generell, sondern auch deren Relevanz für das Erkenntnisvermögen speziell, das laut Nietzsche ebenfalls einer historischen Relativierung bedarf. In Menschliches, allzu Menschliches attestiert Nietzsche den traditionellen Philosophen eine prekäre Unbelehrbarkeit. Ich zitiere: Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch geworden ist, dass auch das Erkenntnisvermögen geworden ist, während einige von ihnen sogar die ganze Welt aus diesem Erkenntnisvermögen sich herausspinnen lassen. Der Neigung, die menschliche Erkenntnis zur angeblichen Aeterna Veritas zu hypostasieren, entspricht die Tendenz der Philosophen zu Projektionen, die zur Annahme von ewigen Tatsachen und absoluten Wahrheiten führen. Nietzsche hält solchen Prämissen die lapidare Feststellung entgegen, alles aber ist geworden, und leitet daraus die methodische Konsequenz ab: Demnach ist das historische Philosophieren von jetzt ab nötig und mit ihm die Tugend der Bescheidung. In der Morgenröte korreliert er explizit auch die Historie mit dem Projekt Aufklärung, das es mit dem Ziel einer fortschreitenden Entwicklung weiterzuführen gilt. In der Götzendämmerung setzt Nietzsche diese historische Argumentation in polemisch verschärfter Form fort. Als Gehirnleiden kranker Spinneweber etikettiert er hier die Geistesprodukte der Philosophen, die sich als Begriffsgötzendiener der Illusion hingeben, einer Sache eine Ehre anzutun, wenn sie dieselbe enthistorisieren, subspecie aeterni. Infolge ihrer Gehirnleiden haben die psychopathischen Philosophen laut Nietzsche seit Jahrtausenden bloße Begriffsmumien hervorgebracht, weil sie Wandel und Wachstum als reale Gegebenheiten nicht akzeptieren können. Sie töten, sie stopfen aus, wenn sie anbieten. Die Sinne hingegen diffamieren sie als verlogen, weil diese das Werden, das Vergehen, den Wechsel zeigen und angeblich über die wahre Welt betrügen. In dem berühmten Abschnitt der Götzendämmerung, wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde, wirft Nietzsche ein kritisches Licht auf wichtige Stationen der Philosophiegeschichte seit Platon. Durch ihre Idiosynkrasie gegenüber der sinnlichen Dimension berauben sich die traditionellen Philosophen wichtiger Werkzeuge der Beobachtung. Nietzsche selbst betrachtet die Bereitschaft, das Zeugnis der Sinne anzunehmen, als Conditio sine qua non von Wissenschaft. Auf solchen Formen empirischer Beobachtung basiert auch die Kunst der psychologischen Zergliederung, die Nietzsche in Menschliches, allzu Menschliches darstellt und zugleich selbst realisiert. Nach seiner Überzeugung kann der grausame Anblick des psychologischen Seziertisches und seiner Messer und Zangen der Menschheit nicht erspart bleiben. Die damit verbundene Desillusionierung stellt das Gegenextrem zu jener geradezu ins Fantastische reichenden philosophischen Hybris dar, die Nietzsche in seiner Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne kritisiert. Die verkehrte Optik der Philosophen macht Nietzsche evident, indem er die Szenerie bis in kosmologische Dimensionen weitet. Ich zitiere: In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. Zuerst suspendiert Nietzsche das schon durch Kopernikus obsolet gewordene geozentrische Weltbild und folgt damit modernen naturwissenschaftlichen Paradigmata. Dabei verliert die Erde die singuläre Bedeutung, die ihr gemäß theologischen Prämissen als dem angeblichen Zentrum des gesamten Kosmos zukam. Wenn sie zu einem beliebigen Planeten in irgendeinem abgelegenen Winkel des Weltalls marginalisiert wird, erscheint sie zugleich entwertet. Auch der Sonderstatus des Menschen, der nach der biblischen Tradition als Krone der Schöpfung galt, ist infolge moderner biologischer Forschung obsolet geworden. Indem Nietzsche die Menschen als kluge Tiere in den Bereich der Fauna integriert, trägt er der Evolutionslehre Darwins Rechnung. Der grundsätzlich animalische Charakter des Menschen erfährt durch das Epitheton klug lediglich eine Spezifikation. Diese Depotenzierung des Animalrationale lässt an Freuds Ausführungen über die drei großen narzisstischen Kränkungen denken, welche die Menschheit durch die astronomischen Entdeckungen des Kopernikus, die biologischen Forschungen Darwins und schließlich durch die Psychoanalyse Freuds erlitten hat. Zur Tendenz traditioneller Philosophen, den Menschen und seine Erkenntnis zu einer Aeterna Veritas zu hypostasieren, formuliert Nietzsche in seiner Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne einen Gegenentwurf, indem er die Entstehung des Intellekts auf ein temporales Minimum reduziert, nämlich auf eine Minute. Schon die Punktualität des Ereignisses relativiert seine Bedeutung und dies umso mehr, als seine Wirksamkeit nach der von Nietzsche spielerisch-hypothetisch eingenommenen kosmologischen Metaperspektive nur wenige Atemzüge lang andauert, bis zum Tod der klugen Tiere. Angesichts der räumlichen und zeitlichen Unermesslichkeit zeugt die Hybris des Menschen von einer geradezu grotesken Selbstüberschätzung. Indem Nietzsche die kurze Zeitspanne menschlicher Existenz auf dem Planeten Erde, die zur Erfindung des Erkennens führte, sogar superlativisch als die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte bezeichnet, diskreditiert er das Animalrationale durch den Vorwurf intellektueller Unredlichkeit. Die Hybris der klugen Tiere führt Nietzsche ad absurdum, indem er betont, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war. Wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. In satirischer Absicht analogisiert Nietzsche die anthropozentrische Weltansicht des Menschen mit der Perspektive der Mücke. Zitat: Nur der Mensch nimmt seinen Intellekt so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt. Zitat Ende. Und nachdem Nietzsche die Makroperspektive auf die Erdgeschichte mit der Mikroperspektive des Insekts kontrastiert hat, beendet er den Abschnitt mit einer fulminanten polemischen Pointe. Ich zitiere: Und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Denken gerichtet zu sehen. So wenig vermag ausgerechnet der Philosoph, die spezifischen Voraussetzungen seines Erkennens und dessen perspektivischen Charakter zu reflektieren, dass er auch zu der notwendigen methodischen Selbstrelativierung nicht imstande ist. Und mehr noch, indem Nietzsche die erkenntnistheoretische Relevanz psychischer Bedürfnisse betont, formuliert er bereits aufschlussreiche Ansätze zu einer Psychologie des Philosophen, die er später noch ausdifferenziert. Der Topos von einem weisen und besonnenen Philosophen jedenfalls erscheint durch naive Egozentrik pervertiert, wenn er einem ridikülen Narzissmus verfällt und infolgedessen auch die Wirklichkeit verfehlt. In diesem Sinne ist der stolzeste Mensch, der Philosoph, zugleich der realitätsfremdeste, weil die für den Menschen generell charakteristische Tendenz zu einer anthropomorphen Überformung der Welt gerade bei ihm ein fatales Maximum erreicht. Durch die Metapher vom teleskopischen Blick der Augen des Weltalls auf sein Handeln und Denken gibt Nietzsche der habituellen Selbstüberschätzung, die hier gleichsam als Berufskrankheit des Philosophen erscheint, eine groteske Zuspitzung. Auch in Jenseits von Gut und Böse reflektiert Nietzsche psychologische Rahmenbedingungen des Philosophierens. Mit einer halb skeptischen, halb spöttischen Perspektive auf die Philosophen stellt er fest, wie leicht sie sich vergreifen und verirren, aufgrund einer Mischung aus Naivität und Unehrlichkeit. Nietzsche konstatiert, das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Erneut adressiert Nietzsche den Philosophen fehlende intellektuelle Redlichkeit. Er sieht sie als verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurteile agieren, die sie als angebliche Wahrheiten ausgeben, indem sie suggerieren, ihre Theorien seien das Produkt einer kalten, reinen Dialektik. Kaschieren Sie die Tatsache, dass dabei oft bloß ein abstrahierter Herzenswunsch mit nachträglich gesuchten Gründen verteidigt wird. Exemplarisch nennt Nietzsche Kants kategorischen Imperativ und Spinozas Hokuspokus von mathematischer Form, wie er sagt. Die Annahme, die Philosophie entspringe einem Trieb zur Erkenntnis, hält Nietzsche angesichts derartiger Fallbeispiele in der Philosophiegeschichte für einen fatalen Irrtum. Und wenn er sich von der gefährlichen alten Begriffsfabelei distanziert, die ein reines, willenloses Subjekt der Erkenntnis voraussetzt, dann übt er implizit Kritik an Schopenhauer. Laut Nietzsche gibt es nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches Erkennen. Anstelle eines unverfälschten Objektivitätsanspruchs sieht er in jeder großen Philosophie ein subjektives Selbstbekenntnis ihres Urhebers am Werke. Individuelle Faktoren prägen philosophische Konzepte dabei auf sehr unterschiedliche Weise. Ich zitiere: Bei dem einen sind es seine Mängel, welche philosophieren, bei dem anderen seine Reichtümer und Kräfte. Ersterer hat die Philosophie nötig, sei es als Halt, Beruhigung, Arznei, Erlösung, Erhebung, Selbstentfremdung. Bei letzterem ist sie nur ein schöner Luxus, so Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft. Entschieden übt Nietzsche Kritik an der Autosuggestion der Philosophen, es sei die reine Geistigkeit, die ihnen die Probleme der Erkenntnis und Metaphysik vorlege. Er korrigiert diese Fehleinschätzung mit seiner Psychologie der Philosophen. Ihre geistige Autonomie sieht er durch physiologische Prägung und Instinktdetermination infrage gestellt. Und den philosophischen Habitus des menschlichen Geistes, der seine gesetzmäßige Gymnastik in Ursachenforschung sowie in Raum- und Zeitvorstellungen vollzieht, führt Nietzsche auf eine psychologische Notwendigkeit zurück, die aber historisch geworden ist, also keineswegs überzeitliche Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Die spezifische Problematik von kranken Denkern, die nach Nietzsches Vermutung in der Philosophiegeschichte sogar überwiegen, manifestiert sich auch in ihren Gedanken, die unter den Druck der Krankheit gebracht werden und so zu einem aufschlussreichen Forschungsobjekt für Psychologen avancieren. Auf der Basis seiner eigenen Leidensbiografie konstatiert Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft: Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie. Einen rein projektiven Charakter attestiert Nietzsche philosophischen Spekulationen über Gott als Ursache an sich, als ens realissimum. Entsprechendes gilt für die Annahme, alle obersten Werte, alle höchsten Begriffe als das Unbedingte seien nicht geworden, hätten folglich den Status einer causa sui. Indem Nietzsche philosophische Konzepte dieser Art polemisch als Gehirnleiden kranker Spinneweber bezeichnet, pathologisiert er sie. Persönliche Faktoren bestimmen aber nicht nur solche problematischen Sonderfälle, vielmehr gilt laut Nietzsche prinzipiell, wer Person ist, hat notwendig auch die Philosophie seiner Person. Entweder als Halt und Palliativmittel oder aber als Luxusphänomen, als Ausdruck eines Kraftüberschusses. Dieser kann sich sogar in einem euphorischen Exzess entladen, in der Wollust einer triumphierenden Dankbarkeit, welche sich zuletzt noch in kosmischen Majuskeln an den Himmel der Begriffe schreiben muss, so Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft. Ein solcher Hybrisanfall ist psychologisch nicht weniger aufschlussreich als die Situation dessen, der mithilfe der Philosophie Defizite auszugleichen sucht. Offenkundig von eigenen Leidenserfahrungen ausgehend, propagiert Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft das Experiment als aussichtsreiche Methode. Durch rigorose Selbstbefragung, Selbstversuchung, gewinnt der Leidende Einblick in die physiologischen Bedingtheiten seines Denkens und vermag zu erkennen, wohin unbewusst der kranke Leib und sein Bedürfnis den Geist drängt, stößt, lockt, nach Arznei, Labsal in irgendeinem Sinne. So erlaubt eine Tendenz zu Friedensideologien oder negativ definierten Glücksidealen, zu religiöser Jenseitssehnsucht oder zu ästhetischen Gegenwelten psychologische Rückschlüsse auf die subjektiven Wünsche des Denkenden. Zitat: Die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des objektiven, ideellen, rein geistigen, geht bis zum Erschrecken weit. Daher kommt philosophischen Weltbejahungen oder Weltverneinungen, so substanzlos sie an sich sein mögen, doch eine symptomatische Bedeutung zu. Historiker und Psychologen können sie als Indizien für die Stärke oder Schwäche des Leibes bewerten. In Jenseits von Gut und Böse erklärt Nietzsche dezidiert, erfasse Psychologie als Morphologie und Entwicklungslehre des Willens zur Macht. Mit seinem Gegenentwurf will er die gesamte Psychologie überbieten, die bisher an moralischen Vorurteilen hängen geblieben ist, weil sie sich nicht in die Tiefe gewagt hat. Die traditionelle Psychologie kritisiert Nietzsche hier also mit ähnlichen Argumenten wie die etablierte Philosophie. Infolge fehlender Tiefenschärfe von psychologischer Beobachtung und philosophischer Reflexion wurde laut Nietzsche bisher verkannt, dass Gefühle wie Hass, Neid, Habsucht, Herrschsucht als lebenbedingende Affekte wirken können. Dieser Einsicht zählt er in Jenseits von Gut und Böse zum ungeheuren, fast noch neuen Reiche gefährlicher Erkenntnisse für Psychologen mit einem kühnen Entdeckergeist und dem Mut zu unkonventionellen Wegen außerhalb etablierter Moralsysteme. Emphatisch weist Nietzsche auf die besonderen Erkenntnismöglichkeiten für Psychologen hin. Niemals noch hat sich verwegenen Reisenden und Abenteurern eine tiefere Welt der Einsicht eröffnet. Den fundamentalen Anspruch dieses Forschungsprojekts, das hohe Anforderungen an die Psychologen und Philosophen der Zukunft stellt, markiert Nietzsche, indem er die horizontale Erweiterung der Perspektive durch eine vertikale Richtung der Expansion ergänzt. Wagemut und Risikobereitschaft eines Seefahrers nach dem Vorbild des Kolumbus, der mit seinem Schiffe die Hand fest am Steuer geradewegs über die Moral wegfährt, postuliert Nietzsche hier ebenso wie die tiefschürfende Arbeit eines Denkers im Schacht seines Wesens, die mit der des Bergmanns vergleichbar ist. Das Bergwerk als Symbol romantischer Innerlichkeit hat bereits in der Literatur von Novalis, Tieck und E.T. Hoffmann eine symptomatische Bedeutung. Nietzsche beginnt die Vorrede der Morgenröte mit der Erklärung: In diesem Buche findet man einen Unterirdischen an der Arbeit, einen Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden. Nietzsche selbst betreibt solche subversive Tiefenforschung, indem er die dogmatischen Prämissen der etablierten Philosophie kritisch hinterfragt und das Vertrauen zur Moral zu untergraben beginnt. In Ecce Homo beschreibt Nietzsche den Philosophen mit expressiver Theatralik als einen furchtbaren Explosionsstoff, vor dem alles in Gefahr ist. Einen zusätzlichen Akzent setzt Nietzsche im Untertitel der Götzendämmerung. Er lautet: Wie man mit dem Hammer philosophiert, und schließt entgegen dem Eindruck von einer Brachialgewalt der Zerstörung auch die diagnostische Funktion des medizinischen Perkussionshämmerchens als Bedeutungsaspekt mit ein. Das Kapitel von den Vorurteilen der Philosophen in Jenseits von Gut und Böse beendet Nietzsche, indem er der Psychologie eine singuläre Bedeutung zuspricht. Er proklamiert sie als Herrin der Wissenschaften, in deren Dienst sich die übrigen Wissenschaften zu stellen haben, weil sie den Weg zu den Grundproblemen eröffnet. Signifikanterweise versieht Nietzsche seine Schrift »Nietzsche contra Wagner« mit dem Untertitel »Aktenstücke eines Psychologen«. Die drei Abhandlungen der Genealogie der Moral versteht Nietzsche in Ecce Homo als entscheidende Vorarbeiten eines Psychologen für eine Umwertung aller Werte. Und für die Götzendämmerung, die ursprünglich Götzenhammer hieß, erwog Nietzsche im Herbst 1888 mehrere Untertitelversionen: Heiterkeiten eines Psychologen, wie ein Psycholog Fragen stellt, sowie Müßiggang eines Psychologen. Sollte demzufolge also auch die Philosophie in Zukunft nur noch propädeutische Funktion für die Psychologie haben, also bloß als Ancilla Psychologiae fungieren? In dieser Hinsicht bezieht Nietzsche letztlich keine eindeutige Position. Einerseits weist er der Philosophie einen ähnlichen Prioritätsanspruch zu wie der Psychologie in Jenseits von Gut und Böse. In seiner Schrift zur Genealogie der Moral vertritt er nur ein Jahr später die These: Alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe des Philosophen vorzuarbeiten. Und zwar in dem Sinne, dass der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat. Andererseits jedoch konstatiert Nietzsche schon in einer Nachlassnotiz von 1877, der Fehler fast jeder Philosophie ist ein Mangel an Menschenkenntnis, eine ungenaue psychologische Analyse, die mit einer verbreiteten Unterschätzung der psychologischen Beobachtung zusammenhängt. Aus diesem Grund vermutet Nietzsche, dass psychologische Detailarbeit die unentbehrliche Basis für alles zukünftige Philosophieren bildet und für eine spätere Generation wertvolles Material bereitstellen kann. Und in Menschliches Allzumenschliches begründet er den Sonderstatus der Psychologie damit, dass sie sich mit Ursprung und Geschichte der sogenannten moralischen Empfindungen auseinandersetzt, einem zentralen Thema, dessen Vernachlässigung die Irrtümer der größten Philosophen zur Folge hatte. Die Rechtschaffenheit des Psychologen manifestiert sich laut Nietzsche darin, dass er der schändlich vermoralisierten Sprechweise widerstrebt. Die Ursache fundamentaler Irrtümer in der Philosophiegeschichte sieht Nietzsche in einer falschen Erklärung bestimmter menschlicher Handlungen und Empfindungen, die mit der Oberflächlichkeit der psychologischen Beobachtung zusammenhängt. Demzufolge sind Nietzsches Perspektiven auf Philosophie und Psychologie gleichermaßen durch einen aufklärerischen Anspruch auf Desillusionierung bestimmt. Außer einer Psychologie der Philosophen will er auch eine Psychologie des Psychologen entwickeln. Ja, in einer Nachlassnotiz von 1888 scheinen Philosophie und Psychologie sogar zu koinzidieren. Nietzsche schreibt: Wir haben fast alle psychologischen Begriffe, an denen die bisherige Geschichte der Psychologie, was heißt der Philosophie, hing, annulliert. Indem Nietzsche die Philosophie als Resultat physiologischer Zustände und durch sie bedingter psychischer Bedürfnisse betrachtet, spricht er ihr die Aura reiner Geistigkeit ab. Als eine Kunst der Transfiguration unterschiedlicher gesundheitlicher Zustände spiegelt sie auch die Leidensfähigkeit des Philosophen wider. In der fröhlichen Wissenschaft erklärt Nietzsche: Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben. Leben, das heißt für uns alles, was wir sind, beständig in Licht und Flamme verwandeln. Erst der große Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes, und zwar als der Lehrmeister des großen Verdachtes, der uns Philosophen dazu zwingt, in unsere letzte Tiefe zu steigen, so Nietzsche in der fröhlichen Wissenschaft. Auf diese Weise wird eine neuartige Radikalität des Fragens möglich. In Ecce Homo versteht Nietzsche Philosophie als das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen. Und erklärt die Frage, wie viel Wahrheit wagt ein Geist, zum Kriterium seines Wertes. Vom spekulativen Idealismus unterscheidet sich die experimentelle Haltung fundamental, die Nietzsche in seiner Schrift zur Genealogie der Moral darstellt. Ich zitiere: Wir experimentieren mit uns, wie wir es uns mit keinem Tiere erlauben würden, und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf. Und jenseits von Gut und Böse empfiehlt er, treibt Vivisektion an euch. Mut, Neugier, Abenteuerlust und Härte sind nötig, um den grausamen Anblick des psychologischen Seziertisches zu ertragen. Um die experimentelle Forschung psychologisch ambitionierter Philosophen zu beschreiben, verwendet Nietzsche wiederholt medizinische Metaphern, indem er die empirischen Methoden physischer Sektion auf die Seelenanalyse überträgt. Das erscheint schon angesichts der Radikalität einer Vivisektion durch Mikroskopiker der Seele plausibel. Evidenz gewinnt diese Metaphorik auch angesichts von Nietzsches Überlegung, ob nicht Philosophie bisher überhaupt nur ein Missverständnis des Leibes gewesen ist, ja ob nicht sogar den höchsten Werturteilen physiologische Faktoren zugrunde liegen. In diesem Sinne erhofft sich Nietzsche, dass ein philosophischer Arzt den Mut zu der Hypothese findet: Bei allem Philosophieren handelte es sich bisher gar nicht um Wahrheit, sondern um etwas anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachstum, Macht, Leben. Damit gerät erneut der philosophische Wahrheitsbegriff in den Fokus psychologischer Reflexion. Im Horizont einer Sprachskepsis und Moralkritik, die laut Nietzsche den schrecklichen Grundtext Homo Natura unter dem alten Lügenputz der unbewussten menschlichen Eitelkeit freilegt. In Jenseits von Gut und Böse schreibt Nietzsche: Es sind schöne, glitzernde, festliche Worte, Redlichkeit, Liebe zur Wahrheit, Liebe zur Weisheit, Aufopferung für die Erkenntnis, Heroismus des Wahrhaftigen. Es ist etwas daran, das einem den Stolz schwellen macht. Indem Nietzsche den ornamentalen Charakter solcher Ausdrücke betont und ihre Funktion als bloße Staffage dekouvriert, macht er das von den Philosophen in Anspruch genommene Ethos der intellektuellen Redlichkeit auf narzisstische Motive hin transparent. Auf das tiefreichende Bedürfnis des Menschen nach Selbstinszenierung. Dabei wird sogar der Begriff der Philosophie selbst fragwürdig. Hinter der angeblichen Liebe zur Weisheit verbirgt sich laut Nietzsche letztlich nichts anderes als ein sublimierter Wille zur Macht. In der Götzendämmerung reflektiert Nietzsche verschiedene Aspekte einer Psychologie des Irrtums. Er konstatiert, dass eine substanzielle Ursachenforschung oft bereits durch Gewöhnung an eine bestimmte Ursacheninterpretation gehemmt wird und gibt dafür die folgende psychologische Erklärung. Etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückführen erleichtert, beruhigt, befriedigt, gibt außerdem ein Gefühl von Macht. Für philosophische und psychologische Begründungsversuche gilt dies wohl gleichermaßen. Von der Willensmetaphysik Schopenhauers scheint Nietzsches generelle These beeinflusst zu sein, die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Macht. Alle treibende Kraft ist Wille zur Macht. In Jenseits von Gut und Böse spezifiziert er diese These durch eine psychologisch subversive Perspektive auf die Philosophie. Jeder Trieb ist herrschsüchtig und als solcher versucht er zu philosophieren. Mit einer aufschlussreichen Analyse zum Grundwillen des Geistes zeigt Nietzsche, dass dessen Absicht auf eine Einverleibung neuer Erfahrungen zielt und dadurch letztlich auf ein Gefühl der vermehrten Kraft. Dabei überlagert die Präsenz des herrschsüchtigen Willens die Intention auf objektive Erkenntnis so sehr, dass er Aspekte des Fremden zurechtfälscht, indem er das Neue dem Alten assimiliert. Der Selbstgenuss an der Willkürlichkeit all dieser Machtäußerungen entzündet sich laut Nietzsche nicht nur am eigenmächtig vergrößerten, verkleinerten, verschobenen, verschönerten der Objekte allein, sondern darüber hinaus auch an den Proteus-Künsten des Geistes, der seine Maskenvielfältigkeit genießt und lustvoll seinem Willen zum Schein folgt. Diametral entgegengesetzt ist solchen Inszenierungen das von einer Art Grausamkeit des intellektuellen Gewissens bestimmte Ethos des freien Geistes, der die Dinge tief, vielfach, gründlich nimmt. Er widersteht der Versuchung, sich mit moralischen Wortflittern wie Liebe zur Weisheit oder Heroismus des Wahrhaftigen auszustaffieren, weil er sie als Lügenputz der menschlichen Eitelkeit durchschaut. Die Aufgabe eines psychologisch versierten freien Geistes erblickt Nietzsche in einer illusionslosen Selbsterkenntnis, die es ihm ermöglicht, die vielen eitlen und schwärmerischen Deutungen des Menschen zu suspendieren, den schrecklichen Grundtext Homo Natura freizulegen und dadurch euphemistische Fehlurteile über den Menschen zu überwinden. In Jenseits von Gut und Böse exponiert Nietzsche mit Nachdruck den universellen Anspruch eines solchen Projekts, das die Kraft eines einzelnen Forschers bei weitem übersteigt, wie er selbst klar erkennt. Ich zitiere: Die menschliche Seele und ihre Grenzen, der bisher überhaupt erreichte Umfang menschlicher innerer Erfahrungen mitsamt ihren Höhen und Tiefen, die ganze bisherige Geschichte der Seele und ihre noch unausgetrunkenen Möglichkeiten, das ist für einen geborenen Psychologen und Freund der großen Jagd das ihm vorbestimmte Terrain. Schon in seiner brillanten Gelehrtensatire in Schopenhauer als Erzieher, die er selbst in Ecce Homo als ein herbes Stück Psychologie des Gelehrten bezeichnet, hatte Nietzsche dem Typus des Wissenschaftlers ein Konglomerat unterschiedlicher Motive zugeschrieben. Darunter auch die Sucht nach Abenteuern der Erkenntnis, nach dem Faszinosum des Neuen und Seltenen, die sich mit einem dialektischen Spür- und Spieltrieb verbinden kann, einer jägerischen Lust an verschmitzten Fuchsgängen des Gedankens, sodass anstelle der Wahrheit das Suchen selbst zum Ziel, der Kampf selbst zur Lust wird, und der Hauptgenuss im Listchen herumschleichen, umzingeln, Kunstmäßchen abtöten besteht. Schon hier dominiert ein Wille zur Macht über den Kampf um die Wahrheit. Bezeichnenderweise versteht Nietzsche in einer Nachlassnotiz von 1884 den ganzen Erkenntnisapparat als ein Abstraktions- und Simplifikationsapparat, der nicht auf Erkenntnis zielt, sondern auf Bemächtigung der Dinge. Die fundamentale Erkenntnisskepsis setzt sich im Aphorismus »Weiß, was heißt erkennen?« in der fröhlichen Wissenschaft fort, wo Nietzsche die Heterogenität gedanklicher Prozesse auf einen Kampf voneinander widerstreitenden Trieben des Verlachen, Beklagen, Verwünschenwollens hin transparent macht, deren Konflikt er letztlich in einen Kompromiss münden sieht. Weil dem Denkenden aber bloß die letzte Phase dieses Prozesses bewusst wird, liegt für ihn der Irrtum nahe, das Intelligere sei etwas wesentlich den Trieben Entgegengesetztes. In diesem Kontext gewinnt die bereits zitierte These aus Jenseits von Gut und Böse erneut einen symptomatischen Charakter. Jeder Trieb ist herrschsüchtig und als solcher versucht er zu philosophieren. Auch das Selbstverständnis Nietzsches, der seine Schriften als eine Schule des Verdachts bezeichnet und gegen die Verlogenheit von Jahrtausenden glaubt, ankämpfen zu müssen, ist vor diesem Hintergrund zu betrachten. Wenn Nietzsche also den Psychologen und damit implizit auch sich selbst als Freund der großen Jagd beschreibt, dann manifestiert sich wohl auch in dieser Mentalität ein singulärer Wille zur Macht, den sich Nietzsche übrigens in Ecce Homo auch selbst ausdrücklich attestiert. Abschließend sei noch kurz ein Ausblick auf Thesen Nietzsches versucht, die spätere Erkenntnisse der Psychoanalyse antizipieren. Evident sind die Affinitäten zu Freuds Konzepten in Nietzsches Nachlassnotiz von 1870-71. Alle Erweiterung unserer Erkenntnis entsteht aus dem Bewusstmachen des Unbewussten. Zu erinnern ist an Freuds bekanntes Postulat im Hinblick auf den psychoanalytischen Prozess, wo es war, soll ich werden. Und an seine berühmte These, die dritte narzisstische Kränkung nach den durch Kopernikus und Darwin verursachten, habe die Menschheit durch die heutige psychologische Forschung erfahren, welche dem Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. Nietzsche konstatiert in der fröhlichen Wissenschaft, das bewusst werdende Denken ist nur der kleinste Teil davon. Auch die fundamentale Infragestellung einer homogenen, klar profilierten Ich-Instanz findet sich schon bei Nietzsche, der einen Aphorismus der Morgenröte mit dem Titel »Das sogenannte Ich« versieht und in Jenseits von Gut und Böse mit der provokativen These von der Seele als Subjektsvielheit und als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte den Aberglauben von der Seelenatomistik verabschieden will. In seiner impliziten Kritik am Cartesianismus substituiert Nietzsche jenes alte, berühmte Ich in Ich denke durch Es denkt und vermutet sogar, dass schon mit diesem Es denkt zu viel getan ist. Und wenn Nietzsche konstatiert, dass dem alten Sittengesetz zufolge die beständige Herrschaft der Furcht über die Begierde den sittlichen Menschen ausmachte, den auch die Bereitschaft zur Asketik charakterisiert, dann scheint hier bereits das Instanzenmodell der Freudschen Psychoanalyse präfiguriert zu sein, demzufolge das Ich die Ansprüche von Über-Ich und Es auszubalancieren hat. Schon Nietzsche führt die höhere Kultur in Jenseits von Gut und Böse auf die Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit zurück, sodass jenes wilde Tier gar nicht abgetötet ist, sondern in verfeinerter Form weiterlebt. Den Ursprung der Zivilisation begründet er hier auf ähnliche Weise mit einem Prozess der Triebsublimierung, wie später auch Freud in seinem Essay »Das Unbehagen in der Kultur«. Und das Verlangen nach Kunst und Schönheit führt Nietzsche auf sublimierte Sexualität zurück. Allerdings fasst er seinen Begriff der Sublimierung oft weniger spezifisch als Freud, etwa wenn er notiert, Sublimierung der Grausamkeit, Mitleid erregen. Auch das psychoenergetische Erklärungsmodell zur Entstehung des schlechten Gewissens findet sich bereits in Nietzsches Schrift zur Genealogie der Moral. Alle Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen. Und eine solche Hemmung der Instinktentladung schafft die Voraussetzung für die Verinnerlichung des Menschen im Sinne einer Entfaltung und Ausdifferenzierung seiner Innerlichkeit, die dann zum Ursprung der Seele und des schlechten Gewissens wird. Verschiedene Ausdrucksformen von Verdrängung reflektiert ebenfalls bereits Nietzsche, etwa wenn er im Antichrist schreibt: Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Hier konstatiert er auch, die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Das Belügen anderer ist relativ der Ausnahmefall. Als Bindeglied zwischen diesen beiden Thesen fungiert seine Feststellung: Ich nenne Lüge etwas nicht sehen wollen, das man sieht. Hinzuweisen ist in diesem Kontext auch auf Nietzsches bekannten Aphorismus aus Jenseits von Gut und Böse, den Freud zustimmend zitiert. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Ein solcher Verdrängungsakt als Ergebnis von Abwehr und Verleugnung lässt sich auf der Basis von Nietzsches skeptischer Prämisse erklären, das Erkenntnisvermögen des Menschen sei ein Fälschungsapparat, der keineswegs primär auf Wahrheit, sondern vor allem auf Macht zielt. Auf Theorien der Psychoanalyse weist auch Nietzsches These voraus, dass es zwischen Wachen und Träumen keinen wesentlichen Unterschied gibt. Mehr als ein Jahrzehnt vor Freuds Traumdeutung konstatiert Nietzsche bereits in Jenseits von Gut und Böse: Was wir im Traume erleben, gehört so gut zum Gesamthaushalt unserer Seele wie irgendetwas wirklich Erlebtes. Und analog zu Schopenhauers These, der Mensch sei der heimliche Theaterdirektor seiner Träume, betont Nietzsche in der Morgenröte die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Träume. Ich zitiere: Nichts ist mehr euer Eigen als eure Träume. Nichts mehr euer Werk. Stoff, Form, Dauer, Schauspieler, Zuschauer. In diesen Komödien seid ihr alles, ihr selber. Die markanten Analogien zwischen den Konzepten Freuds und Nietzsches sind natürlich auch der Zunft der Psychologen und Psychoanalytiker im 20. Jahrhundert nicht verborgen geblieben. So konstatiert Klages in seiner Schrift »Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches«: Das zentrale Thema Nietzsches sei die menschliche Selbsttäuschung und Seelenmaskerade, die er als Entlarvungspsychologe par excellence durchschaut habe. Auch zahlreiche spätere Forscher würdigten mit Nachdruck die tiefenpsychologischen Pionierleistungen Nietzsches und fühlten sich durch das gedankliche Potenzial seiner Reflexionen herausgefordert. Und Freud selbst erblickte in Nietzsche einen Philosophen, dessen Ahnungen und Einsichten sich oft in der erstaunlichsten Weise mit den mühsamen Ergebnissen der Psychoanalyse decken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.